Du, 1. Mose 7. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. So um die 100 Jahre hat Noah jetzt gebaut mit seiner Familie. Und diesen Holzkasten mit 3 Etagen. Ein Riesending. Weil da ein Gott, an den er glaubt und den er liebt, zu ihm gesagt hat: Bau das Ding, es wird regnen. Ne? Oder es wird Wasser kommen. Und die 100 Jahre müssen, habe ich letztes Mal gesagt, so müssen zum Teil auch echt komisch gewesen sein. Mit bestimmt auch mit Zweifeln. Ne? Gerade wenn die Menschen, die drumherum leben und mit diesem Gott und dem Glauben und der Verheißung, dass es ein Ende gibt für alles Leben, so ein, außer das, was sich in diesem Holzkasten befindet, ne, so ein, wird Noah bestimmt oft an den Grenzen von seinem Glauben gewesen sein. Ne. So wie wir das auch sind, in den Bereichen, wo Gott uns ruft, so ein, wenn es nur ist, dass wir warten, dass Jesus Christus kommt, ne, und das nächste Gericht kommt über den ganzen Erdkreis. Das ist eine Sache, die mich oft ermutigt und mich durchhalten lässt in bestimmten Situationen, die mich herausfordert und mich rausbringt, immer wieder aus meinem kleinen Denken, ne, die mir auch eine Not manchmal gibt, so ein, mich hinzuwenden zu anderen Menschen, die ich nicht kenne oder die ich nicht mag oder die nicht so einfach sind und ihnen zu dienen, weil ich weiß, die Zeit ist knapp, oder die mich auch manchmal dazu gebracht hat, zu den Menschen, die ich lieb habe, auch vor denen ich mich fürchte, offen zu reden, dass ihre Zeit zu Ende geht, wie meine Eltern und meine Brüder. Und ne, so ein, wo ich nicht so frei bin wie bei fremden Leuten. Ne, so ein, weil die mich einfach zu gut kennen. Ne, und so war die Zeit hier aber auch. Die Leute haben geheiratet oder auch nicht. So, haben gegessen und getrunken, haben geschlafen, haben sich Dinge und Reichtum aufgebaut, so haben ihre Zeit mit Lüsten und mit Vergnügungen verschwendet, so waren gerecht oder auch nicht, und haben ihr Leben gelebt. Ja. Und jetzt ist der Moment aber da, der auch bald kommt, so, wo Gott halt dann zu Noah spricht und sagt: So, und jetzt geh in die Arche. Du, deine Kinder, ihre Frauen und deine Frau. Ja. Und ich will das Vieh schicken und alles, was lebt, zu paaren. So, und ich musste heute den 2. Petrus lesen. Oder sehe ich mir auf fürs Ende? Also, lasst uns mal lesen. Denn dich alleine habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden vor mir. Nimm von allem reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Männchen und das Weibchen. Von den unreinen Vieh aber je 1 Paar, das Männchen und sein Weibchen. Und auch von den Vögeln des Himmels je 7 und 7, Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Und es ist interessant hier, eigentlich braucht er nur 1 Paar von jedem Tier. Ne? Auch von den reinen Tieren, das war damals schon vor Mosesche Gesetz, dass die Leute Gottes wussten, auch Adam und Eva und Seth und seine Linie, so, was für Gott rein ist und was nicht. Ne? Was auch zeigt, obwohl es noch kein Gesetz gab, so ein, hat Gott mit den Menschen, die ihm geglaubt haben, geredet. Ne? Woher sollten sie es sonst wissen? Ne? Und auch Noah wusste, was die reinen Tiere sind für Gott und was die unreinen sind. Ne? Und Gott versorgt hier. Ne, die Reintiere waren da, 1 Pärchen, um weiterzumachen, so, aber die restlichen 6 Paare waren dafür da, um geschlachtet zu werden, das sehen wir noch. So, und zur Nahrung, das kommt auch noch für Noah. Und, weiß nicht, manche Tiere, die Fleisch fressen, ich weiß nicht. So, aber Gott kommt hier und das finde ich halt auch ein Bild für die Liebe Gottes. Auch im Gericht, Gott kommt hier und sagt, die unreinen Tiere, die kommen mit in die Arche. Und im Grunde, geistlich gesehen, sind das wir Heiden auch. So die, die eigentlich nicht Gottes Volk sind und keinen Anspruch haben am Baum des Lebens. Aber auch zu denen hat Gott gesagt, ich schicke euch einen Retter. Und auch wir sind mit eingepfropft und in dieser Arche. Ohne Anspruch eigentlich. Und trotzdem haben wir seinen Namen bekommen. Denn es sind nur noch 7 Tage. Und dann will ich es regnen lassen auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Und Noah handelte nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Und auch in dieser Zeit jetzt, in dieser Gnadenzeit, sehe ich da Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu mir hier, weil es sind noch 7 Tage. Ne, und die Menschen drumherum, die wussten von Noah und von der Arche, die wussten, dass Gott einen Tag bestimmt hat, wo gerichtet wird. Noah war ein Prediger und seine Familie, nicht nur durch seine Taten. Ne, und trotzdem gibt Gott immer wieder noch Zeiträume, wo der Mensch sich entscheiden kann, so wie er Ninive über 400 Jahre erzählt hat, hey, mich gibt's und ihr seid ungerecht, ne? Und dann schickt er zum letzten Mal nochmal einen Propheten, der eigentlich das Volk überhaupt nicht liebt, ne? Jona. Und dann drehen sie aber um mit ihrem Herzen und bekehren sich zu Gott, ne? Und tun Buße. Und auch in der Zeit, ich stelle mir halt immer die Menschheit vor dort, ne? So wie sie da leben. Und auf einmal kommen all diese Tiere in den 7 Tagen von überall her. Ne? Kein Tropfen Wasser, kein Zeichen dafür, dass das jetzt losgeht. So kein langsames Tropfeln oder so über die Tage hinweg, sondern es ist alles wie immer. Ganz normal. Aber es gibt das Wort der Wahrheit. Es wird der Tag kommen. Und niemand kann sich davor retten. Ne? 7 Tage, wo die Menschen hätten noch Buße tun können. Ne? Selbst am 7. Tag, so, wo sie dann die Würmer und die Spinnen und alles an sich vorbeizischen sehen, so, ne, hätten sie sagen können, oh Mann, hier stimmt was nicht, der hatte recht. Ne? Aber die Herzen sind so dunkel und so böse und so hart, dass sich niemand bekehrt zu diesem Gott. Niemand überhaupt zu dem Gedanken kommt, zu flehen und zu sagen, Herr, bitte nimm mich mit. Und ich will dir gefallen und gerecht sein. Ne? Das sind noch die Tage, das sind noch die Herzen der Menschen, wie die Bibel sagt, so bevor Jesus wiederkommt, ne, bevor die Trübsal kommt, so und der Regen fällt, ne, das sind wo die Menschen einfach hartherzig bleiben, so das Gericht erkennen und auch die Christen erkennen, aber ihre Herzen so hart und verfinstert und böse sind, dass sie zu Gott zwar schreien, also zugeben, dass es den Schöpfer gibt, aber nicht Buße tun. Ne. Das ist eine Sache, die wir auch nicht aufhalten können. Auch nicht durch diese christliche Fata Morgana, die ich in vielen Predigten gehört habe. Wenn wir uns lieben und so weiter, so die Menschen werden sich bekehren und wenn wir Lobpreis machen, noch und nöcher zusammen, die Menschen werden das erkennen, das Licht und wie die Motten zum Licht fliegen und sich bekehren und eine große Erweckung wird kommen. Oder wenn wir beten in Einheit weltweit, dann kommt eine Erweckung und alles. Nein, das wird nicht passieren. So, und es gab immer Zeiten auf der Erde, in bestimmten Regionen, wo es Erweckungen gab. Ne? Auch hier in Görlitz oder in Herrnhut. Ne? Und das ist was Wundervolles. Das ist so die Zeit von, wie Jona sie hat. Da ist ein oder zwei Leute, die von Gott predigen und Buße predigen und alle Herzen sind weich und berührt und bekehren sich zum Schöpfer. Ne? So ein Tunbuße. Aber das ist was Gott bestimmt. Ne? Im Endeffekt ist es so, dass die Menschen den Weg Kains gehen und zwar bis zum Tod. Ne? Weil sie unter Sünde sind und weil sie nur an sich denken. Und das ist eine Sache, die ich auch heute sehe, das, was auch die Zeit heute braucht, weil wir sind die Noahs, wenn du so willst, oder seine Familie. Ne? Wir sind vielleicht nicht die Noahs, aber wir sind seine Familie. Ne? Weil am Anfang stand ja dich allein, Noah, habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden. Nur dich. Aber das Schöne ist, seine Familie, sein Haus ist mitgerettet durch seine Gerechtigkeit und seinen Glauben und seine Liebe zum Schöpfer. So, und darf mit rein ins Boot. Das ist genau das Gleiche wie für uns. Christus ist der, der baut an der Rettung. Christus ist der, der erschaffen hat und der gehorsam war. So wie Noah handelte nach allem, was der Herr ihm geboten hatte, so war auch unser Christus. Auch wenn er selber, und das sehen wir im Evangelium, eigene Wünsche hatte, ne, einen anderen Kelch gerne hätte getrunken, so, weil er es auch verdient hat und das Recht dazu hätte, so hat er doch im Glauben sich untergeordnet unter dem Schöpfer und seiner Liebe und seinem Plan, so, und hat gesagt, nicht was ich will, sondern was du willst. Und wir können dankbar sein, dass Christus auch in allem so gehandelt hat, wie Gott das ihm geboten hat. Ja. Diese Liebe habe ich nicht. Diese Liebe finde ich teilweise in meinen Entscheidungen oder meinem Leben. Aber diesen krassen Glaube und diesen Gehorsam und diese Demut, die finde ich bei mir grundsätzlich nicht. Das ist eine Sache, nach der ich ringe, für die ich bitte, die ich suche, in der ich wachsen will, aber es ist nichts, was da ist. Ne? Aber in unserem Christus. Und Christus sitzt in der Arche und jeder, der zu ihm gehört, zu seinem Haus, zu seinem Namen, der befindet sich mit in diesem beschützten Reich, ne? In dieser Festung, wo das Gericht und der Fluch halt nicht mehr herrscht. Ne? Und allein das ist ein Grund, Danke zu sagen. Allein das ist ein Grund, zu kommen in die Gemeinschaft und nicht nur hier zu sitzen, weil Gottesdienst ist oder Sonntag, sondern hier zu sitzen und ihn zusammenzupreisen und zu loben. Ihm bewusst Ehre und Dank zu geben. Das ist eine Sache, die Gott mir gerade sehr aufs Herz legt, nach der ich ringe gerade. Ihn zu loben und zu preisen, ihm dankbar zu sein. Unabhängig davon, was um mich drumherum ist. Das hier ist ein lebendiger Glaube, der einfach nur da ist. Und allein weil er da ist, ist so viel Segen und so viel Präsenz von Gott da. Ne? Weißt, wir können dankbar sein, denn auch wir haben das nicht verdient. Wir sind nicht gerecht. Vielleicht treffe ich mal gerechte Entscheidungen, okay, aber ich bin nicht gerecht. Aber mein Christus in mir, der ist gerecht. Und der macht mich heilig und gesund. Und was ich hier in dem letzten Jahr im Lockdown gesehen habe, Gott ist nicht gekommen für die Schönen. Und die Schönen sind nie wichtig. In der Zeit nur ist hier und die Leute, die da drumherum sitzen, die nicht an das Kommen des Gerichts glauben, die nicht den Tag erwarten mit Furcht, die nicht zu Gott kommen mit dem Herzen und sagen, bin ich würdig genug, denen das egal ist, diese schönen Menschen findest du danach nicht mehr, wenn das Wasser sich gelegt hat. Ne? Die sind dann an einem anderen Ort. Das kannst du sehen im Evangelium, da ist Jesus bei den Menschen in den 3 Tagen, wo er am Kreuz stirbt und bis zur Auferstehung am 3. Tag. Da predigt er zu den Leuten, zu den Geistern dieser Zeit hier, ne, die gerichtet wurden. Wie auch immer das dann aussieht und was da passiert ist, steht nicht da, ist mir dann auch egal. Ne, aber genauso wird es auch beim Kommen von Jesus sein. Die Menschen, und das sagt er selber mehrmals, die Menschen werden einfach leben und tun und machen, was sie wollen. Als ob der morgige Tag auch kommt und der danach genauso sein wird. Ja. Aber die Wahrheit ist, dass es einen Tag gibt und je länger er sich auch hinzieht, so dieser Tag wird kommen. Ja. Zum Beispiel jetzt Corona, das ist für mich nichts, was mich umhaut, nicht mehr. Am Anfang war es alles wahr, so, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, naja, das ist nur eine kleine Wehe. Das ist nur eine kleine Wehe, die vorbereitet auf die Geburt, auf die Wehen, die dann kommen. Ne? Es ist was, was den ganzen Leib, die ganze Erde und alle Menschen, was damit zu tun hat, vielleicht schmerzt und wo sie merken und fühlen, wo niemand jetzt gerade so wirklich frei ist oder so. Aber es ist nichts, was jetzt krass beängstigend ist. Oder was mich sehr einhemmt. Ne? Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war, von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und es geschah nach den 7 Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag, da brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es regnete auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen und seiner Frau und den 3 Frauen, seine Söhne. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art, alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je 2 und 2 von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr, der schloss hinter ihm zu. Ist eine Sache, die keinen Sinn macht, aus menschlicher Sicht. Aber Gott gebietet dem Tier und das Tier gehorcht. So ein Gott gebietet dem Regenwurm und der Regenwurm gehorcht. Und Gott ist der, der einen Plan hat, und Gott ist der, der seinen Plan auch erfüllt. Unabhängig davon, ob das für uns wie ein Märchen klingt oder ob wir uns das logisch erklären können oder wissenschaftlich, spielt überhaupt keine Rolle, denn Gott sagt, so wird es sein und so passiert es. Ja. Wenn du dir das vorstellst, wenn man im Zoo warst, das ist laut. Und jetzt stell dir das vor, all diese Tiere, all diese Vögel, an diesem kleinen Ort, alle zusammengepfercht, über 3 Stationen, ne? Es muss gestunken haben, ne? Weil die sind 1 Jahr und 10 Tage, habe ich ausgerechnet, in dieser Arche jetzt. Dieser Urin, der ist ins Holz reingegangen, ne? Der Kot von all diesen Tieren musste irgendwie beseitigt werden. Da wartet eine Menge Arbeit auf diese paar Menschen, ne? Diese Arche, auch wenn sie Geborgenheit und Rettung war und der Beweis für Gottes Liebe und seine Gnade, war trotzdem ein Ort, wo ein Mensch nicht sein möchte. Schon gar nicht 1 Jahr und 10 Tage. Also ich nicht. Ne? Das ist aber Gottes Wege und sein Schutz sind oft unbequemer, als wir das vielleicht erwarten. Und seine Gebetserhörung und seine Führung in unserem Weg, die sind auch oft mit Arbeit oder unangenehm, mit Arbeit verbunden. Ne? Und so, wie Gott hier einen Ausweg schafft, ist es doch manchmal ganz anders, als der Mensch sich das so vorstellt. Ne? Und das ist auch die Sache mit Christus, die ich rausgefunden habe. Als ich zum Glauben kam, kam es mir vor, durch das Reden der Menschen um mich drumherum, dass das so ein leichter und wunderschöner, angenehmer Weg mit Jesus ist. So wie so ein Blumenmeer, auf den ich tanzend wandere und die Vögel auf meine Finger kommen und ne, so Walt Disney-mäßig, ne? So unbeschwert und leicht und voller Segen und Freude und Harmonie und Reichtum und Sicherheit in allem, ne, so dass ich mir keine Sorgen machen muss, weil man sich nicht sorgen muss mit Christus und keine Angst und keine Versuchung oder was auch immer, ne, so ein übermenschliches Dasein in Harmonie, ne, hab aber schnell herausgefunden, dass dem die Wahrheit, also die Realität ganz anders ist, ne, und dass je mehr ich mit meinem Christus wandere und je mehr ich ihm vertraue und je mehr ich gehorsam bin, je heiliger ich auch werde in meinen Taten und Denken, je mehr ich mich benutzen lasse und diene und liebe und praktisch bin, so ein, dass es immer unbequemer wird. Ne? Und dass es mich immer mehr kostet. Dass da, wo ich am Anfang noch so viel Freiheit für mich selber hatte, so ein, ich merke, je größer die Berufung ist oder je mehr, je stärker, je schwerer die Last wird, die ja nicht zu schwer ist, aber die man trotzdem spürt, ne? Desto mehr muss ich auch kämpfen. Ja. Viele Menschen praktisch zu lieben bedeutet, viele Opfer zu bringen. Ja. So, und wenn du dich nur um dich kümmerst im Geist, da hast du genug zu tun, ist klar. So, aber du musst nicht so viele Opfer bringen. Ne? Weißt du, Jesus nachzufolgen, gerade in dieser Zeit hier, bedeutet zu verzichten. Ne? Das ist eine Sache, was ich auch praktisch sehe, wozu nicht viele bereit sind. Und aber für mich ist es eine Sache, wo ich sehe, aber das ist es wert. Allein wenn ich meinen Christus sehe, wie sein Weg war, er hat so viel geliebt. Er hat so viel gegeben. Er hat auf so viel verzichtet. Ja, aber wenn ich sehe, was daraus entstanden ist und wie viel Segen und Frucht das ist für Millionen und vielleicht Milliarden Menschen, so ein, und von Ewigkeit zu Ewigkeit auch sein wird, so, dann sehe ich nur, dass das möchte ich auch. So ein, ich bin so dankbar, dass es so ist und nicht andersrum. Ja. Diese Sinnflut hier, die ansteht, oder für uns heute, 2020, Jesus sein Wiederkommen und die Trübsal und das Gericht, das kommen wird, ist für mich eine Zeit, wo ich mich neu kennenlerne und sehe, es, dieses ganze Vergnügen und für sich selbst leben, das macht nicht satt und das bereichert überhaupt nicht. Schön zu sein ist so unwichtig. Schön zu sein vor Christen, schön zu sein vor Nichtchristen, es raubt, wenn man reich und schön sein will und klug und wichtig. Ne? Wenn ich mir ansehe, wer allein hier zum Gottesdienst sitzt, ne, trotz Corona und trotz all dem Kram, so, ne, auch wenn ihr schön seid, jetzt nicht falsch verstehen, ne, so, aber weißt du, da erkenne ich wahre Schönheit, ne, weil ich meinen Gott sehe, weil ich meinen Christus höre, so, und weil ich sehe, okay, es geht um mehr bei vielen Menschen heutzutage als ums Essen, Trinken, Vergnügen haben und irgendwie sich zu amüsieren und zu unterhalten. Ne? Weißt du, da wo es unbequem ist und da wo man verzichten muss, da wird Glaube und Liebe und Gehorsam erkenntlich. Und das ist eine Sache, die ich erkennen durfte in dem letzten Jahr. Wo für mich Gottesdienst und die Versammlung ein ganz neues Gewicht bekommen hat und eine andere Tiefe. Wo ich erkenne, jetzt bei dieser Mini-Wehe, die überhaupt, wo wir Christen alle Freiheiten noch hatten, die ganze Zeit, so, wo wir nicht bedrängt waren, unsere Rechten und Freiheiten, unseren Glauben und so weiter, so ein, wenn in dieser kleinen Wehe schon so viele Abstand nehmen zur Gemeinschaft, was passiert denn bei der nächsten Wehe, wo es uns wirklich was kostet, ne? Wo wir wirklich mit unseren Namen vielleicht bezahlen. So, und wo wir wirklich vielleicht verzichten müssen dann, ne? Oder leiden müssen. So, und das ist eine Sache, Gott, wir haben es nicht verdient, in dieser Arche zu sitzen. Und das gibt mir eine große Freiheit, weil ich weiß, dass ich nicht in allen Bereichen schön bin. Ja. Weil ich weiß, wo ich Unglauben habe. Wo ich Gott nicht vertraue. Wo mir alle anderen total egal sind. Sondern ich lieber mich unterhalten will. Und trotzdem habe ich das Recht, da drinnen sitzen zu dürfen, in diesem Schutz. Und freue mich auf das, was nach dem Gericht kommt. Auf diese neue Erde und diesen neuen Himmel. Und ich bin so dankbar, dass ich da nicht allein bin. Gott schließt hinter ihm zu und es geht los. Die Sintflut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch. so dass sie über der Erde schwebte. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu, dass die Arche auf dem Wasser hinfuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, also so 6,75 Meter, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh, wilde Tiere, alles, was da wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte, auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser, die blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und alles Vieh, das bei ihm in der Arche war, und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so dass die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verschlossen, samt den Fenstern des Himmels. Und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so dass sie sich vermindert hatten, noch 150 Tage. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder, am 17. Tag des 7. Monats. Und die Wasser nahmen immer weiter ab, bis zum 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats konnte man die Spitze der Berge erkennen. Ararat ist zumindest jetzt, ich weiß nicht, ob sich das nochmal geändert hat, nach Babel und wo die Kontinente auseinander driften, aber ist jetzt 5165 Meter hoch. Viel Wasser. Sehr viel Wasser. Ja. 5 Monate und 40 Tage schon im Boot. Und dann nochmal 150 Tage. Ja. Und ich guck mir das an, ne? Dann wartet er nochmal 7 Monate. Weißt du, man denkt so, ja, das Gericht, das kommt und dann ist es da und dann ist alles neu und schön. Aber Noah hatte ja keine Ahnung, wie lange das alles geht. Und seine Familie auch nicht. Ne? Und du kannst sehen, irgendwie, Gott sagt, 40 Tage wird es regnen, dann hört es auf. Und es regnet und es hört auf. Aber dann sitzt er länger im Boot. Ne? Und schippert da rum und weiß nicht wohin. Und dann kommt dieses laute Krachen und Bersten. Und die Arche bleibt stehen das erste Mal seit so langer Zeit. Ne? Und das aufgrund oder wo auch immer, ne? Und dann passiert weiter nichts. Und der Tag geht zu Ende und ein neuer Tag kommt und die machen ihre Arbeit und, ne, und das Essen wird weniger. Das war nicht einfach so, komm, wir singen jetzt und tanzen und machen Lagerfeuermusik so auf unserer Arche, ne, und warten auf das Grün, sondern das war ein langes, geduldiges Warten und Ausharren und standhaftes Ausharren, ne, für die Menschen und auch die Tiere, die da drinnen waren. Ne. Du kannst es auch jetzt sehen, Gott lässt sich einfach echt Zeit. Ne. Er verkürzt die Zeit, und da bin ich dankbar, aber trotzdem, ne, kommt diese Trübsal und dann kommen nochmal 1000 Jahre. Und auch da werden die Menschen immer noch warten. Und auch Jesus wird dort warten, dass endlich alles neu ist und dann endlich Frieden ist und bleibt. So ist es auch in meinem Leben. Ich sehe die Zeichen und die Zeit, ne, und ich werde ungeduldig, weil ich denke, aber jetzt müsste doch Jesus bald kommen. Dann sehe ich, was in Israel passiert und dass sie einen dritten Tempel planen und jetzt anscheinend Genehmigungen kriegen und was auch immer. Und ich denke, aber dann muss es jetzt aber passieren. Dann gehen noch weitere 40 Tage ins Land und weitere Wochen und alles wird wieder ruhiger und geht seinen Lauf. Ne? Wo ich halt selber merke, ich will endlich raus und ich will endlich an dem Ort und an dem Tag sein, den Gott bestimmt hat und versprochen hat, auf den ich mich freue. Ne? Aber genauso ist es auch in unserem Weg mit Christus. Die Bibel spricht überall an jeder Stelle vom standhaften Ausharren. Ja. Das wussten auch die Christen im Neuen Testament. So ein standhaftes Aushang. Bleib geduldig. So ein Kauf die Zeit aus. Bleib wachsam. Ja. Wer Christus nachfolgt, und auch da wurde ich getäuscht am Anfang, wo ich dachte, ja, ich gehe mit Christus mit dem Glauben und dem Eifer und Bibellesen und mit dem Predigen und Evangelisieren und Gott wird krasse Wunder tun. Das wurde mir verheißen von manchen Christen. Ja. So ein, jetzt ist der Moment, wo Gott mich und meine Frau endlich rausschickt in die Welt, so, und wo wir Gemeinde bauen können und was auch immer. Ne? Und mir wurde einiges verheißen und versprochen von Christen, so wie gewaltig und groß das wird. Und ne? So ein, weißt du, und dann kommt aber die Realität. Ne? Und ich muss sagen, die 17, 18, 19 Jahre, die ich mit Christus gehe und seitdem ich auch im Dienst bin in seinem Namen, besteht zum größten Teil nur auf Warten, auf Ausharren und auf Vertrauen und auf Hoffen. Sogar auf Hoffen und Vertrauen auf Sachen, die ich, wo ich nicht weiß, auf was ich überhaupt hoffen soll, aber ne? Ich hoffe aufs Beste. Und auch das ist eine Sache, die, in der wir, was nun mal die Realität ist und wo viele Menschen, die Christus anhängen, dann müde werden und die Kraft verlieren, die in der Gemeinschaft zu finden ist und im Wandel, ne? Weil sie hinterherjagen nach einer Illusion, nach Wundern und Zeichen, nach Kraftwirkungen, nach Gefühlen und einer Präsenz und einem Reden, aber das ist nicht die Realität. Ne? So, die Realität ist, Gott ist in unserem Leben und er redet zu seiner Zeit, in seinem Maß. Ich glaube, jeder hier, der Gott im Herzen hat und der eine Beziehung hat, hatte wenigstens einen Moment, wo er gesagt hat, da hat Gott zu mir gesprochen. Da hat Gott mein Gebet erhört. Da hat Gott mich gerettet. In der Situation war ich beschützt, das weiß ich. Oder geführt. So ein, weißt du, aber es ist nicht so, dass wir das jeden Tag, den ganzen Tag haben. Auch wenn manche Christen das gerne hätten oder predigen. Ne? Also unser Alltag ist bestimmt, daraus das zu tun, was nun dran ist. Ja. Und das nicht zu akzeptieren, da habe ich viele erlebt, das zerbricht manche Christen. Nun macht sie bewegungslos, weil sie nicht klarkommen mit der Ruhe. Nicht klarkommen damit, dass ihr Leben auch aus Nichtigkeit besteht. Oder was für uns Nichtigkeit scheint. Ne? Das Leben des Christen darin besteht, zu vertrauen und geduldig zu sein und auszuharren. Ne? Auch ohne Sinn und Grund und großen Plan treu zu bleiben. So, die Liebe zu praktizieren, auch wenn man nichts bekommt von dem Gegenüber. Was die Zeit ist nahe. So, und Gott hat ganz klar geredet, wie die Christen und die Menschen sein werden in dieser Zeit. Genauso wie zu den Zeiten Noahs. So, es sind, und auch jetzt weiß ich, dass Christus kommen wird. Und ich persönlich hoffe, dass es bald ist. So, dass er sich nicht noch mehr Zeit lässt. Ne? So, aber dennoch weiß ich, ich darf Ruhe und ich darf Freude finden in der Sicherheit, dass ich gerettet bin. Weißt du, solange du baust an dieser, oder solange du noch in der Zeit bist, wie Noah vor der Arche, so ein, wo wir gerade stecken, wo wir an seinem Reich bauen, an Christus seinem Reich, und er hat den Bauplan für alles, weißt du, da ist es wichtig zu erkennen, so, dass es sich lohnt, auszuharren und treu zu sein. Ja. Denn es gibt viele diesmal, die Gott schickt in diese, in Anführungsstrichen, Arche. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Nee, waren wir da schon? Ah, nee. Kapitel 8. Jetzt geht's schnell, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Da gedachte Gott an Noah und alle Tiere. Wo sind wir denn jetzt? Weiß jemand, wo wir aufgehört haben? Ja, Vers 6. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte, und er sandte den Raben aus. Der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube, die fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte, da kehrte sie zu ihm zur Arche zurück. Denn es war noch Wasser auf dem ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und er nahm sie wieder zu sich in die Arche. Raben fressen viel. Die finden schnell Futter und können schnell leicht überleben. Die Taube ist ein bisschen anspruchsvoller. Ja, nur, das war clever. Noah wusste, okay, wenn die Taube nicht zurückkommt, Gott wird die ja nicht töten. Ne? Die sind ja gezählt, die Tiere, aber wenn die Tauben zurückkommen, dann können auch wir überleben. Und das Vieh. Ne? Dann hat der Boden Nahrung. Und er wartete noch weitere 7 Tage. Und dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus. Und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm und siehe, sie hatte einen frischen Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Und nachdem er noch weitere 7 Tage gewartet hatte, sandte er die Taube wieder aus, da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Und es geschah im 601. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser auf der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute. Und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken geworden. Ich bewundere hier den Noah. Ne? Weil ich glaube, schon nach dem Raben wäre ich rausgegangen oder hätte das Dach zumindest geöffnet. Ne? So endlich raus hier aus diesem Mist. Ne? Endlich frische Luft und Freiheit. Aber er wartet nochmal 7 Tage. Und dann kommt die Taube mit einem Ölzweig und spätestens dann wäre ich da. Sofort raus aus diesem Ding. Ne? Hat gesagt, Vibe, komm, lass uns Haus bauen. Aber er wartet wieder 7 Tage. Ne? Und er wartet nochmal. Und ein neuer Monat geht vorbei. Und das ist diese Geduld, die ich haben möchte. Ne? Auf Gott das Zeitpunkt zu warten und nicht meinen Zeitpunkt zu nehmen. Ne? Und das macht man schnell, wenn man ungeduldig ist in den Sachen, die man sich wünscht. Oder die Verheißung, die man vielleicht von Gott bekommen hat, dass man zu schnell die Schritte wählt. Ne? Aber Gott hat einen Zeitpunkt für alles. Gott hat einen Zeitpunkt gehabt für dort und mich, wann wir heiraten oder wann wir uns Ja sagen. Gott hat einen Zeitpunkt gehabt, wann wir laufen sollten oder wann wir stehen bleiben sollten. Gott hat immer einen richtigen Zeitpunkt. Und auf den zu warten, ist wirklich schwer. Ja. Weißt du, nur weil manche Dinge vielleicht schöner wären oder schöner scheinen oder man denkt, jetzt ist es dran, weil Gott ist ja mitten unter mir, bedeutet nicht, dass Glück wartet, wenn man sich die Sachen nimmt, die einem noch nicht gehören. Das habe ich so oft gesehen, gerade bei Menschen, die einsam waren, Singles, die sich, das ging mir auch so, die sich nach einem Partner sehen. Es war klar, okay, ich bin nicht gemacht zum Alleine sein. Also brauche ich eine Frau oder ich brauche einen Mann. Ne? Aber ich habe das so oft gesehen, wie man nicht warten konnte oder warten wollte und sich einfach das gegriffen hat, was zur Verfügung stand. Und durfte da auch so oft halt mit zusehen, wie das kein Segen war. Ne? Wie daraus keine gute Frucht gewachsen ist. Das umso viel schöner gewesen wäre für denjenigen und für viele drumherum, wenn der Mensch gewartet hätte. Ja, und gesagt hätte, okay, Gott hat seinen Zeitpunkt, bis dahin bleibe ich ruhig. Und ich tue das, was ich jetzt tue, auch wenn ich es gerade hasse. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Noah das geliebt hat, diese Arche da zu putzen. Und seine Kinder wahrscheinlich erst recht nicht, weil die hatten noch nicht mal so viel Glauben wie er. Oder seine Frau. Ne? Oder die Frauen seiner Söhne. So ein, trotz all der Rettung und der Wunder und der Verheißung und die dann auch eingetroffen sind, denke ich, war das da echt ein Kampf, wo alle oft an ihren Grenzen waren. Ne? Ich denke, auch die Frau hat wahrscheinlich, oder seine Söhne oder so, hey Papa, Mann, jetzt ist ein Ölspike hier, also lass uns jetzt endlich raus hier. Ne? So ein, und ich denke, auch da musste Noah seinen Glauben leben und musste sagen, nein, wir warten. Und ich glaube, auch da gab es Spannungen und auch in der Familie. Ne? Das habe ich in meiner Ehe auch oft erlebt. In bestimmten Bereichen, wo entweder Dorot oder ich warten mussten auf irgendwas und der andere halt gesagt hat, aber jetzt lass mal, mach mal. Ne? Und der andere sagen musste, nee, mach mal nicht. Es ist wichtig, dass wir vertrauen, und zwar dem, der unser Haupt ist, der über uns ist. Ne? Dass wir in erster Linie unseren Christus vertrauen und ihn suchen und sagen, okay, ich verstehe es nicht, aber okay, ich versuche irgendwie zu warten. Und ich bleibe in deinem Gehorsam. Denn es wird der Tag kommen, wo ich aus dieser Situation endlich aussteigen darf. Und dann was Neues kommt. So. Da wartet noch 7 Monate. Das ist echt irre. Und dann, Vers 15, redete Gott zu Noah. Und er sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh, alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Und so ging Noah hinaus, samt seinen Söhnen, seiner Frauen, ihren Frauen, also die Frauen der Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm, alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Ne? Und auch das ist eine Sache, ne, was mich bewegt hat. Das Erste, was Noah baut, ist nicht sein Haus. Das wäre ich wahrscheinlich gewesen. So, ich muss ja erstmal irgendwo pennen, jetzt regnet es auch noch. So, ne? Sondern das Erste, was er baut, ist ein Altar. Ne? Und von allen nimmt er sich ein Paar und opfert das. Das sind viele Tiere. Ne? Das Erste, was der Mensch macht auf diesem neuen Erdboden, ist zu vergießen Blut. Und so wie bei Kain und Abel, dass der Boden das Blut aufsaugt und zu Gott schreit, und so ist auch auf diesem neuen Erdboden der Schrei von Blut zu hören, was zu Gott aufsteigt. Aber diesmal nicht Blut der Ungerechtigkeit, sondern Blut der Gerechtigkeit. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Und das ist bemerkenswert. Ne? Gott sitzt da und er riecht, und das ist ein Wohlgeruch für ihn, weil er seinen Sohn schon da drinnen sieht, so wie er geopfert wird, ne, um Liebe zu geben und Vergebung und Rettung und Frieden. Aber in Gottes Herzen, ne, in seinem Herzen spricht er auch mit sich. Ne, und in seinem Herzen löst er einfach einen Fluch auf. Und zwar den Fluch von Dornen und Disteln. Und von einem harten Boden, der schwer zu bearbeiten ist. Ne? Und er sagt, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an, auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. die Jahreszeiten kommen. Ne? Gott löst diesen Fluch, den er in Eden gegeben hat, ne, für Adam. Und der neue Boden ist bebaubar. Und das ist er ja. Ne? Ist fruchtbar. Du säst aus und du erntest. Ne? Dieser Fluch von Kain ist damit aufgehoben. Und im 1. Petrus, und das ist das Letzte, was ich lese, 1. Petrus 3, greift das der Petrus auf. Nee, 2. Petrus 3, Vers 3 war das, glaube ich. Ja. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Ja, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Und dann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Da nun dies alles ausgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen, die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig drum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, der ihm gegebenen Weisheit und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die mir durch Noah jetzt und auch durch diese Pandemiezeit was mir wieder ganz klar geworden ist, wenn ich nicht mit Realität auf das Kommen des Herrn warte und das keinen Einfluss hat auf mein Denken und mein Handeln hier auf dieser Welt, dann bin ich kraftlos und im Endeffekt lebe ich nicht anders als jeder andere. Ne? Das ist gerade das, dass ich weiß, die Zeit ist nicht verlängert oder irgendwas, sondern es wird der Tag des Herrn kommen und der ist da, so wie der Dieb in deiner Wohnung ist, wenn du es nicht erwartest. Ne? Er wird einfach da sein. Und dann gibt es keine Zeit mehr, wo der Mensch sich entscheiden wird, wo meine Brüder oder meine Eltern sich entscheiden können, wo mein Nachbar, wo ich ihm nochmal sagen kann, so, hey, jetzt. Sondern wenn der erste Tropfen fällt, ne, was hier Feuer ist, da ist die Tür schon zu. Ne, und selbst wenn der Mensch sich dann noch dreht und schwimmt zur Arche und was auch immer, die Tür bleibt zu, weil Gott hat sie verschlossen und Noah kann sie nicht öffnen. Und so ist es mit Christus auch. Ich fand es schön, dass hier steht, Gott selber, der Schöpfer, will, dass niemand verloren gehe. Das ist sein Herz. Gott selber, der Schöpfer, will, dass jedermann Raum zur Buße hat. Darum bin ich auch so überzeugt, dass in Zeiten Noahs, als Noah die 100 Jahre die Arche baut und dann die letzten 7 Tage nochmal, dass es Gottes Herz sich nicht verändert hat, sondern dass er auch dort jedem Menschen Raum geben wollte, Buße zu tun, weil das ist sein Herz. Selbst wenn er das Gericht spricht, sein Herz wünscht sich, dass niemand verloren geht. Und das ist das Herz, das auch wir Christen haben müssen, einfach ein Herz, das sich wünscht, dass niemand verloren geht und dass jeder den Raum findet, sich Buße zu tun. Es sind, wenn ich Zeichen der Zeit sehe, dann war das bei Paulus damals schon oder bei Petrus genau das Gleiche oder zu Noahs Zeit so, wie es heute sein muss. So ein, ich muss rauskommen aus meinem Ich. Und ich muss mir bewusst sein, dass ich mehr habe als einfach nur eine Berufung, sondern dass es da um viel mehr Menschen geht, als nur um mich und die ich gerne habe. Dass es meine Aufgabe ist, während ich mein Zelt nehme und durch diese Wüste latsche ins verheißene Land, dass aber nicht nur ich mit meinem Zelt da latsche und die mir am wichtigsten sind und die schön sind in meinen Augen, sondern dass da noch viel mehr Menschen drumherum sind, durch die Städte, durch die ich latsche auf diesem Weg. Das Volk Israel, das waren so viele Menschen und die sind ja nicht nur durch Wüste gelatscht, sondern sind ja an Völker vorbeigekommen. Die haben mit denen geredet, die wussten, wer der Schöpfer ist und was sie glauben, so dass sie ein verheißenes Land haben. Die wussten, wer Jahwe ist und was er getan hat. Weißt du, und genauso muss das unsere Botschaft heute sein. Und so wie Petrus es sagt, deswegen, weil ihr wartet und weil ihr wisst, dass das alles ein Ende hat und dass wir hier nicht für uns selber unser schönes Leben bauen, wo wir dann im Alter sterben und was haben, was wir dann unseren Nächsten weitervererben können. So ein, weißt du, gerade deswegen, weil wir das wissen, ist es wichtig, dass wir uns selber beherrschen und lernen, geduldig zu sein und sauber zu sein, heilig zu sein und gehorsam, Gott zu suchen und seine Wahrheit zu sprechen. Ja. Vater, das ist eine Verantwortung, die ich nicht verstehe, muss ich echt zugeben. Nicht in dem Maße, wie es Realität sein sollte, aber ich strecke mich danach aus, ja, zu verstehen und zu erkennen, wie du die Sachen siehst. Ja, wir wollen ein Licht sein und ein Zeugnis und wir wollen herauskommen aus Bequemlichkeit. Ja, selbst in diesem Haufen hier, der sich sonntags trifft, durch den möchtest du reden und wirken, möchtest du tun, Herr. Oft sehe ich gar keinen Grund, dich zu loben oder zu preisen oder dankbar zu sein. Ja. Oft sehe ich einen Grund eher darin, das nicht zu tun. Ja, weil ich das und das gerade durchmache oder das und das will und vermisse oder das und das ungerecht ist. Und ja, aber dennoch möchte ich dich im Blick haben und deine Gnade. So wie Noah, ja, der dann endlich aus dieser Arche raus kann und das Erste, was er tut, ist, dich zu loben und zu preisen und deine Gerechtigkeit zu erheben. Dieses Opfer, das oder die vielen Opfer, die er an seine Familie an dem Tag gebracht haben, Herr, das war so ein kostbares Opfer, da es so wenig Tiere gab. Ja, es hat was gekostet und ich will auch mein Leben geben, ja, um dir Ehre zu geben. Ja, und ich danke dir, dass du all das Kranke auslöschen wirst. Ja, und dass die Elemente schmelzen werden und dass du alles neu machst. Ja, und doch an diesem Ort möchte ich dich loben und dich preisen und nicht vergessen, Christus, dass du meine Gerechtigkeit bist. Jesus, du kommst bald. Ja. Und manchmal wünschte ich mir, du hättest eine andere Zeitrechnung und bald wäre bei dir auch ganz schnell, aber ich weiß, dass der Tag kommt und ich will die Zeit, die ich habe, nicht, nicht verschwenden. Ja, ich bitte dich, dass du uns diese Woche begegnest und dass du uns Ausharren gibst und Geduld, dass jeder Einzelne hier, egal zu was er berufen ist, erkennen darf einfach, was dran ist und was du willst. Ja. Der Mensch wird nie glücklich, wenn er nur für sich baut. Aber ich danke dir auch, dass es auch Raum gibt, für uns selber bauen zu dürfen. Aber ich will den Rest nicht vergessen, der um mich drumherum ist. Bitte ich auch, dass die Leute segnest, die nicht hier sind. Und ich weiß, dass du deinen Weg hast mit jedem von uns. Und danke, dass wir wieder Kaffee trinken können hier und Tee und ja, nächste Woche wieder essen. Ich bitte dich, dass die Anbetung unter uns wächst. Dass wir einen Grund haben und ein Herz haben, so dass den Wert da drin sieht und die Freude, einfach dich anzubeten. Ja, im Gebet oder im Gesang oder in der Liebe zu seinem Nächsten. Danke, dass wir gerettet sind, Herr. Und das nur, weil du gerecht bist. Amen.